Liebe Geschwister, es gibt ja für die Gemeinde Jesu Christi auf Erden verschiedene Bezeichnungen. Wir sprechen immer wieder gern von dieser Gemeinde unter dem Bild des Leibes Jesu Christi. Wir dürfen aber dabei nicht vergessen, dass die Apostel, dass also auch ein Apostel Paulus für diese Gemeinde auch andere Bezeichnungen und Bilder verwendeten. Und eine der klarsten Bezeichnungen außer der des Leibes ist die, als von der Gemeinde, als eines Tempels oder einer Behausung Gottes im Geiste. Beide Bilder drücken ein und denselben Tatbestand aus. In der gleichen Weise, wie der Leib eines Menschen sein Organ ist zu seiner Selbstdarstellung und Manifestierung in dieser Welt, zur Darstellung geistig-seelischer Bezüge im Sinnenhaften, so ist auch der Tempel heilsgeschichtlich gesehen die Offenbarungsstätte Gottes in Israel. Ich möchte deshalb heute Nachmittag einmal etwas sagen über die Gemeinde als einem Tempel Gottes, als einer Behausung Gottes im Geiste. Wir legen da zugrunde das Kapitel 1. Petrus 2 und wir werden sehen, in welch wunderbarer Weise dieser Text des Apostels Petrus mit Aussagen des Paulus im Epheserbrief übereinstimmt. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich die Petrusbriefe lese, dass sie eine wundervolle Ergänzung aller Aussagen im Epheserbrief bieten, sodass also keineswegs die Kluft besteht zwischen Petrus und Paulus, die wir immer wieder gerne ausschachten wollen, die aber gar nicht vorhanden ist. Wir lesen nun diesen Text 1. Petrus 2 und ich werde versuchen, mit Gottes Hilfe heute Nachmittag einige geistliche Grundlinien daraus uns vor Augen zu stellen. Dort heißt es: Leget nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alles böse Nachreden. Und als neugeborene Kindlein seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch dieselbe wachset zur Errettung, wenn ihr anders geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Zu welchem kommend als zu einem lebendigen Steine, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, eine heilige Priesterschaft, um darzubringen geistgemäße Schlachtopfer, Gott wohl annehmbar, durch Jesum Christum. Zunächst einmal bis hierhin. Wenn wir im ersten Vers etwas lesen, was scheinbar ein moralischer Appell ist, dann sollten wir bei diesem Text bedenken, dass er in einem großen Zusammenhang steht. Die Gemeinde ist berufen als Tempel, als Offenbarungsstätte Gottes und seines Heiligen Geistes, als Träger seiner Gedanken in dieser Welt, als das Gefäß für die überschwängliche und überströmende Offenbarung Gottes. Und weil das so ist, weil diese Gemeinde nicht ein zusammengelaufener Verein ist wie ein Kaninchenzüchterverein oder sonst etwas, weil sie Offenbarungsstätte des lebendigen Gottes ist in einer Welt, die noch unter der Regie des Gottes und Fürsten dieser Welt steht, des Satans, aus diesem Grunde wird hier begonnen mit einer Ermahnung. Aus diesem Grunde können wir nicht einfach leben, wie wir leben wollen, sondern aus diesem Grunde haben wir zu leben als solche, die etwas von der Tempelidee Gottes in ihrem Leben selbst verkörpern. Aus diesem Grunde wird im Neuen Testament sowohl die Gemeinde, Tempel des Heiligen Geistes genannt, als auch der Leib jedes einzelnen Gläubigen. Wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Paulus sagt nicht, Wisset ihr nicht, dass euer Geist der Seele der, oder eure Seele der Tempel des Heiligen Geistes ist, sondern er spricht davon, dass unser Körper als Tempel des Heiligen Geistes von Gott aus gedacht und geplant ist. Und aus diesem Grunde spricht nun auch Petrus in einer solchen Weise von unserem Wandel, dass er sagt, leget nun ab von euch alle Bosheit, das heißt alles Böse, leget ab allen Betrug, leget ab alle Heuchelei oder alle Schauspielerei. Ich denke daran, dass es in den Kreisen der Frommen, auch in den Gemeinden, auch viele fromme Schauspielerei gibt. Ich denke daran, dass wir in unserem Leben nicht nur die Lüge oder die Wahrheit reden können, sondern dass das Neue Testament mehr noch davon spricht, dass wir entweder die Wahrheit oder die Lüge tun, praktizieren. Und das geht weit darüber hinaus. Ich wage zu behaupten, dass es viele, viele Gläubige gibt, die nicht die Lüge reden, die aber die Lüge praktizieren, die Lüge tun, indem sie etwas vortäuschen, was sie gar nicht haben. Man kann, um in diesem frommen Verein nicht aufzufallen und um unter den Frommen mit einer einigermaßen weißen Weste herumzulaufen, nachdem man irgendwann einmal eine Erleuchtung unter der Verkündigung des Wortes erfahren hat, kann man sich diesem frommen Haufen anpassen und in der Imitation geistlichen Lebens jahrzehntelang in der Gemeinde verbleiben und sich darüber hinwegtäuschen, dass man überhaupt kein Leben aus Gott hat. Wie soll man das nennen? Mit den Schafen blöken oder mit den Wölfen heulen? Imitation ist Lüge. Und es ist furchtbar schwer für Menschen, die vielleicht jahrzehntelang in einem solchen Zustand der praktischen Lüge, der praktizierten Lebenslüge gelebt haben, dann noch offenbar zu werden im Kreis der Glaubenden, im Kreis der Brüder und zu sagen, bis hierher war alles unecht, bis hierhin war alles Lüge, ich habe Leben vorgetäuscht, ich habe kein Leben aus Gott, ich habe die Lüge gelebt und praktiziert. Aber der Herr gibt auch dann Gnade, wenn jemand in dieser Weise offenbar wird, vielleicht nachdem er 30 Jahre als gläubig schon bekannt ist, dann wird der Herr sich zu ihm in einer wunderbaren Weise bekennen. Deshalb leget ab, nicht nur alle Bosheit, sondern auch allen Betrug und alle Heuchelei oder fromme Schauspielerei und allen Neid oder Ehrgeiz. Wie viel Neid und Ehrgeiz gibt es auch in der Gemeinde? Ich habe das Werk derer gesehen, die auf Erden arbeiten, sagt der Prediger Salomo. Und ich habe gesehen, dass es nichts anderes ist als Eifersucht des einen gegen den anderen. Gibt es das nicht auch in der Gemeinde? Gibt es das nicht auch gerade unter dienenden Brüdern? Dass auch der Dienst für Jesus oft nichts anderes ist als Eifersucht und Neid des einen gegen den anderen? Ist es nicht so, dass ganze Gemeinden, Gemeindekreise und Hauskreise uns Brüder noch darin bestärken, indem sie sich aufblähen für den einen und das heißt immer gegen den anderen und über das hinausdenken, was geschrieben steht? Auch Paulus kannte schon diese Gefahr. Neid oder Eifersucht und alles Böse nachreden. Hier geht es wirklich nicht um Moral, sondern hier geht es darum, ob der Tempel Gottes Offenbarungsstätte Gottes sein kann oder nicht. Es gibt die Möglichkeit in der Gemeinde, das Wachstum Gottes abzubremsen, die Darstellung des Leibes Christi zu verhindern. Die Tatsache, dass der Tempel der Gemeinde eine Offenbarungsstätte des Heiligen Geistes sein soll, zu durchkreuzen durch unseren Wandel. Es geht auch hier letztlich nicht um irgendeine fromme Moral, sondern es geht, wie unser heimgegangener Bruder Schorsch Kahn immer wieder gesagt hat, nur um die Sache Gottes und seines Messias. Nicht wir stehen im Mittelpunkt mit unseren religiösen Bedürfnissen und Wünschen. Noch nicht einmal die Gemeinde steht im Mittelpunkt dessen, was Gott will. Sie ist nur Vollzugsorgan und darstellendes Werkzeug der Gedanken Gottes. Im Mittelpunkt steht einzig und allein der Heilsplan Gottes, die Sache Gottes und die Sache seines Messias in der Welt. Und damit diese Sache Gottes und seines Messias fortgeführt, durchgeführt und vollendet werden kann, werden wir alle eingegliedert in dieses große Wachstum Gottes, von dem auch Paulus spricht. Und deshalb sollten wir diese Dinge ablegen. Nicht damit die anderen besser von uns denken. Nicht damit wir mit einer wahrhaftigen oder eingebildeten weißen Weste bei den Frommen weilen können und so Parade laufen können für unsere Frömmigkeit, sondern um Jesu Willen, um Gottes Willen, der sich in dieser Welt der Sünde und des Todes und des Teufels offenbaren will, an uns, in uns und durch uns. Das steht hier auf dem Spiel, die Sache Gottes und seines Messias, und deshalb leget ab. Als neugeborene Kindlein seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Gemeint ist die Milch des Wortes Gottes. Das Wort Gottes ist ja die Speise für unsere geistliche Existenz. In einer dreifachen Weise kommt uns das Wort Gottes in den Bildern des Neuen Testamentes entgegen. Einmal als Milch für die neugeborenen Kindlein. Man kann zu neugeborenen Kindern nicht einfach sagen, geh an den Kühlschrank, hol dir deine Ölsardinenbüchse raus und mach sie auf, du wirst schon was finden, sondern die brauchen eben Milch, die brauchen die Elementaraussprüche des Christus, die brauchen eine einfache, klare, verständliche Einführung in die Praxis der Jesus-Nachfolge und in das Wort. Deshalb laufen sie noch lange nicht auf der Reichslinie. Sie sind gleichermaßen Christen wie wir und gleichermaßen Glieder seines Leibes, nur auf einem anderen Wachstumsstand und Entwicklungsstand. Die großen Verschiedenheiten innerhalb der Gemeinde werden nicht dadurch bedingt, dass es mehrere Gemeinden gibt. Die gibt es nämlich nicht. Es gibt in der Gegenwart aus Juden und Heiden gebildet nur den einen Leib des Christus, sondern die Verschiedenheiten innerhalb dieser Gemeinde werden dadurch bedingt, dass es verschiedene Gnadengaben und Dienste in der Gemeinde gibt und verschiedene Wachstumsstufen im Heiligen Geist. Das erste ist also die Milch, wie sie hier genannt wird, die vernünftige. Nun, das ist eine schlechte Übersetzung. Es muss eigentlich heißen nach dem Grundtext, die wortgemäße, unverfälschte Milch des Anfangs. Denn auch die Anfangseinführung in das Wort Gottes sollte so geschehen, dass sie beständig in einer klaren Deckung mit dem Wort Gottes besteht. Die wortgemäße, unverfälschte Milch. Leider ist es so, dass man oft bei Evangelisationen und bei Neubekehrten diese Milch verfälscht. Man panscht, man gießt Wasser hinein, Wasser der eigenen Logik, die Methodik unseres Zeitlaufs. Man sagt den Leuten, wenn du dich zu Jesus bekehrst, dann geht's dir gut, dann lösen sich alle deine Probleme, dann wirst du gesund, dann hast du eine glückliche Familie und so weiter und so fort. Und dann werden diese lieben Christen nach einer anfänglichen Zeit der Begeisterung und der Fröhlichkeit des seelischen Rausches eines Tages von einem unheimlichen geistlichen Kater heimgesucht. Sie erleben eine schwere Enttäuschung in der Krise geistlichen Wachstums und sie fühlen sich dann nicht etwa von dem Prediger enttäuscht, sondern von Jesus getäuscht. Und daran scheitern viele. Von Anfang an sollten die Grundlagen klar, unverfälscht und mit dem Wort übereinstimmend gelegt werden. Wir können und dürfen auch denen, die wir für Jesus gewinnen wollen, nicht das Kreuz Jesu verschweigen. Wir sollen ja lebendige Steine einbauen in den Tempel Gottes und nicht etwa Heu, Stroh und Stoppeln. Wir müssen den Leuten etwas davon sagen, dass wenn sie an Jesus glauben, dass sie dann das Kreuz bejahen müssen, dass das ein Todesweg ist, dass das ein Weg ist, auf dem es ihnen vielleicht schlechter ergeht als vorher, als sie noch nicht geglaubt haben, weil dann der Feind alles daran setzt, ihren Glauben auf die Probe zu stellen, ob er sich bewähre im Leiden und in den Schlägen, die er dann mit Billigung Gottes über sie verhängen darf. Jesus hat das auch getan. Er hat gesagt, wenn du noch zurückschaust und meinst, du könntest ackern, indem du nach hinten schaust, dann bist du nicht schicklich für das Reich Gottes. Und einem anderen hat er gesagt, der vor der Nachfolge noch erst seinen Vater begraben wollte, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber folge mir nach. Und noch einem anderen, der voller Begeisterung ihm nachfolgen wollte, dem sagte er, bedenke eines, die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester, aber des Menschen Sohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Deshalb wird hier davon geredet, dass auch die neugeborenen Kindlein, die ja begierig sind, weitergeführt zu werden, wortgemäße und unverfälschte Milch dargereicht bekommen sollen. Das ist unsere Aufgabe. Und wir sehen ja hier zwei Prozesse. Das eine ist der Abbau des Negativen. Wir haben es eben gelesen, leget ab Bosheit, Trug, Heuchelei, Neid, böse Nachrede, das heißt Klatsch. Und das zweite ist etwas Positives. Nachdem das Negative abgebaut worden ist, zertrümmert worden ist, will nun der Heilige Geist etwas aufbauen. Das Ziel dieses Aufbaus des Heiligen Geistes ist eben der aus lebendigen Steinen gebildete geistliche Tempel Gottes, die Gemeinde. Und dieser Aufbau beginnt damit, dass die neugeborenen Kindlein begierig sind nach der Milch des Wortes und dass ihnen diese Milch des Wortes wortgemäß und unverfälscht dargereicht wird, dass ihnen schließlich nach einer anfänglichen Wachstumszeit auch das Brot des Lebens gereicht wird, dass ihnen festere Speise aus dem Wort gegeben wird. Und für unsere Zeit gilt noch eine dritte Weise des Wortes, die wir heute notwendig brauchen. Das Wort Gottes ist nicht nur Milch für den Glaubensanfang. Das Wort Gottes ist nicht nur Brot für den Glaubensfortgang, Vertiefung in den Geheimnissen und Gedanken Gottes, sondern das Wort Gottes ist für unsere letzte dunkle Zeit in Sonderheit auch eine orientierende Lampe, die da scheint an einem dunklen Ort, in einer immer dunkler werdenden Weltzeit. Und wenn die Gemeinde in unserer heutigen Zeit überhaupt noch durchkommen will, wenn sie überhaupt noch den Weg sehen will, den heilsgeschichtlichen Weg, den sie zu gehen hat, wenn sie nach einer Orientierung verlangt, dann bekommt sie diese Orientierung nur im Schein der Lampe des prophetischen Wortes. Und so gehört alles zusammen, wie ein Bruder einmal gesagt hat, dieser geistliche Eintopf. Und deshalb sagen auch wir gerne immer wieder elementare Dinge des Anfangs. Wir geben gerne auch Speise, feste Speise des Wortes, das Brot des Lebens, und wir weisen dabei immerhin auf prophetische Gedankengänge, damit die Gemeinde in allen Vollzügen des Wortes, in die Fülle des Wortes hineingeführt werde, damit sie auch zur Fülle des Geistes gelangen könne. Denn dieser Tempel, wenn er einmal gebaut ist, soll ja erfüllt werden mit Geist. So wie der Tempel im Alten Testament erfüllt worden ist mit dem Glanz der Schechina, mit dem Glanz der Feuerwolke Gottes. Das, was im Alten Testament geschah, bei der Einweihung des Tempels etwa durch Salomo, wenn die Feuerwolke Gottes, die Energiewolke seiner Herrlichkeit, über dem Tempel erschien und den Tempel erfüllte, das soll geistlicherweise in der Gegenwart geschehen, in dem der Heilige Geist die Gemeinde erfüllt und ausfüllt, als einen Tempel Gottes, als einen Tempel des Heiligen Geistes. In Vers 2 heißt es, als neugeborene Kindlein, habt eine Begierde nach der wortgemäßen, unverfälschten Milch, damit ihr durch dieselbe wachset zur Errettung, wenn ihr anders geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Mit der Bekehrung ist nämlich nichts anderes gegeben als der Anfang eines Weges. Und leider begnügen sich viele, viele Gemeinden und Gemeinschaften, auch freikirchliche Gemeinden und Gemeinschaften, damit, dass sie Menschen gewinnen für Jesus, dass diese Menschen irgendeinen Anfang machen, dass sie sich der Gemeinde anschließen oder dass sie sich etwa nach einer Evangelisation taufen lassen. Und dann ist Schluss. Dann ist man froh, dass sie jetzt in der Gemeinde sitzen und dass sie in die Gemeinde kommen. Und sie sitzen dann oft Jahre und Jahrzehnte und haben keine Förderung im Glauben. Man zeigt ihnen nicht, was das denn heißt, mit Jesus leben. Man zeigt ihnen denn nicht den Reichtum des Wortes Gottes und sie wachsen nicht. Der Gedanke der Heiligung und der Gedanke des Wachstums im Heiligen Geiste wird bei uns in unseren Gemeinden sehr, sehr klein geschrieben. Es sind wirklich nur wenige, die diesen Gedanken erfasst haben, dass die Wiedergeburt oder die Bekehrung nur ein Anfang ist und dass wir jetzt in dieser Weise wachsen sollen, wie es hier angedeutet wird, aus dem Wort Gottes heraus, aus dem Heiligen Geist heraus, damit die siebenfache Fülle des Wortes Gottes und die siebenfache Fülle des Heiligen Geistes in uns geschaffen werden könne. Es ist nicht gut, wenn Menschen nach Jahrzehnten der Nachfolge dann noch genauso stehen und noch genauso innerlich leben wie bei ihrer Bekehrung. Wenn sie immer nur sagen können, ach, war das schön, als ich mich vor 40 Jahren einmal bekehrt habe. Und dann erzählen sie zum 1500. Mal ihre Bekehrungsgeschichte. Und wenn man sie fragt, was habt ihr denn seitdem erlebt, dann ist tabula rasa. Dann ist nichts. Das ist erschütternd und daran sind an diesem Zustand vorwiegend die Führer der Gemeinde, die Prediger und Ältesten schuld. Und hier will uns nun der Älteste, der Mitälteste Petrus dazu ermahnen, dass wir doch alle Glaubenden, dass wir, wenn es an uns liegt, alle Geschwister mit hineinziehen in dieses Wachstum durch das Wort Gottes. Damit sie wachsen könnten zur Errettung. Es ist ja eigenartig, dass Petrus das so sagt. Wir sind ja immer der Meinung, wenn ein Mensch sich bekehrt hat, dann ist er errettet. Hier sagt aber Petrus, sie sollen wie neugeborene Kinder heranwachsen bis hin zur Vollerrettung. Damit ist nicht die Bekehrung gemeint und nicht die Wiedergeburt, sondern die Vollerrettung am Tage des Herrn Jesu. Wir sind auf dem Wege und wir möchten gerne bei ihm in seiner Herrlichkeit nicht als solche ankommen, die wie ein Brand aus dem Feuer herausgerissen werden und selig werden durchs Feuer hindurch, sondern wir möchten bei ihm ankommen als solche, die einen Siegespreis erlangen, eine Krone der Herrlichkeit und des Lebens, deren Lebenswerk sich einmal herausstellt als Gold, Silber und edle Steine und nicht als Heu, Holz und Stoppeln, das im Feuer verbrennen muss. Wachsen zur Errettung kann man aber nicht durch moralische Appelle. Das kann man nur dadurch, dass man immer tiefer in dieses Wort hineingeführt wird. Deshalb hier dieser Zusammenhang. Seid begierig nach der wortgemäßen, unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch dieselbe wachset zur Errettung. Paulus sagt einmal im Kolosserbrief, werdet zur Fülle gebracht im Geist, indem ihr das Wort des Christus reichlich in euch wohnen lasset. Hier haben wir den Zusammenhang. reichliche Fülle des Wortes, eine Erfüllung des Heiligen Geistes, die dem parallel läuft. Und nun wollen wir nach diesen Eingangsworten, die wir hoffentlich jetzt besser verstehen und die wir vielleicht etwas besser einordnen in diesen ganzen Text, wir wollen immer wieder daran denken, es geht nicht um uns, es geht auch nicht um die Gemeinde, es geht um die Sache Gottes und seines Messias in dieser Welt. Jetzt wollen wir den Text lesen, so wie er von Vers 4 an lautet, von dem Tempelbau, den Gott errichten will. Zu welchem kommend, als zu einem lebendigen Steine, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Tempelhaus, eine heilige Priesterschaft, damit ihr fähig werdet, darzubringen geistgemäße Schlachtopfer, Gott wohl annehmbar durch Jesum Christum. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten, kostbaren. Und wer an ihn glaubt, wird keineswegs zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubet, ist die Kostbarkeit dieses Wortes. Den Ungehorsamen aber, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Felsen des Ärgernisses. Den Ungehorsamen gilt die andere Seite der Medaille. Wir würden sagen, für die Ungehorsamen ist die andere Seite dieses Wortes gegeben. Die sich, da sie nicht gehorsam sind, an dem Worte stoßen, wozu sie auch gesetzt worden sind. Ihr aber seid eine auserwählte Generation, eine königliche Priesterschaft, eine heilige oder von Gott abgesonderte Nation, ein Volk zum Erbbesitz, damit ihr die Wesenszüge oder Tugenden dessen verkündiget, der euch berufen hat aus der Finsternis heraus in sein wunderbares Licht. Die ihr einst nicht ein Volk waret, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Bis hierhin zunächst einmal. Und nun möchte ich einige Punkte aus diesem wunderbaren und reichhaltigen Text herausgreifen und einige geistliche Linien ziehen. Das erste haben wir in Vers 4 und 5 gelesen. Das Felsenfundament der Gemeinde ist Jesus Christus selbst, der Eckstein, aus dem heraus das Fundament gemauert worden ist. Einen anderen Grund, ein anderes Fundament kann niemand legen, auch Paulus nicht, außer dem, das schon gelegt worden ist, welches ist Jesus Christus. Paulus sagt dann, ein jeder aber sehe zu, wie er auf diesem Fundament weiterbaue. Während es hier heißt, dass der wesentliche Bestandteil dieses Fundamentes der Eckstein Jesus Christus ist, nach diesem Eckstein wird der ganze Bau ausgeführt, wird das Fundament zunächst einmal ausgeführt und wird schließlich der ganze Tempelbau Gottes errichtet. Sagt Paulus im Epheserbrief ergänzend dazu, was noch zu diesem Fundament gehört. Und ich möchte diese Stelle aus dem Epheserbrief lesen, damit auch unsere Brüder sehen, wie genau sich Paulus und Petrus in dieser Sache ergänzen. Zu diesem Fundament gehören nämlich noch die Apostel und Propheten. Wir kennen alle die Stelle aus Epheser 2, von Vers 18 an. Denn durch ihn, durch Jesus, haben wir beide, das heißt Juden wie Nationen, den Zugang durch ein und denselben Geist zu dem Vater. Also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid zusammen mit den Heiligen und Hausgenossen Gottes Mitbürger. Aufgebaut auf das Fundament der Apostel und Propheten, in welchem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Er ist der Eckstein, der die Maße setzt. Er bestimmt die ganze Architektur dieses geistlichen Baus. Aber in das Fundament der Gemeinde gehören die Apostel und die Propheten. Nicht wahr? Nach unserer Fassung müsste es heißen, dass allein der Apostel Paulus das Fundament der Gemeinde bilde. Das ist keineswegs so. Wollen wir doch den Text hier hören. Das Fundament des Tempelbaues Gottes wird gebildet aus den Aposteln, von denen Paulus nach seiner eigenen Aussage der Allergeringste ist, der nicht wert ist, Apostel genannt zu werden. Und von den Propheten, zu denen auch die Propheten des alten Bundes gehören. Weil eben in der Gemeinde der Gegenwart glaubende Juden und Glaubende aus den Völkern zusammengeschlossen sind, werden gleichermaßen die Propheten des alten Bundes mit den Aposteln des neuen Bundes zusammengefügt zu einem Fundament, auf dem diese Gemeinde aufgebaut wird. Und in diesem Fundament ist Jesus Christus selbst der Eckstein, in welchem der ganze Tempelbau harmonisch zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchen auch ihr mit hineingebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Ein wunderbares Wort. Behausung Gottes. Wie kann jemals ein Mensch auf die Idee kommen, dass wir die Behausung Gottes sind? Die Wohnstätte Gottes, die Wohnung Gottes. Heißt es nicht von diesem Gott, dass er in einem unzugänglichen Lichte wohnt, das keiner jemals betreten kann? Und dieser Gott, der in der Höhe wohnt, er will gleichzeitig wohnen bei allen denen, die zerbrochenen Geistes und gedemütigten Herzens sind. Er möchte in uns wohnen und möchte die Gemeinde im Heiligen Geiste bewohnen. Denn das ist die Grundidee Alten und Neuen Testamentes, dem Heiligen Geist Raum zu verschaffen. In dem, was Petrus sagt in 1. Petrus 2 und in dem, was Paulus sagt in Epheser 2, man beachte die Übereinstimmung bis in die Kapitel, wird eine grundlegende Idee des Wortes Gottes zum Abschluss gebracht. Es ist die Tempelidee. Wir sollten ja das Wort der Wahrheit recht teilen. Oder wie es Langenberg deutet, wir sollten dieses Wort der Wahrheit durch Längsschnitte klarstellen. Wir sollten die Begriffe der Offenbarung von ihrem allerersten Anfang bis zu ihrer letzten Ausgestaltung in ihrem organischen Werden und Wachsen verfolgen durch das ganze Wort hindurch. Und zwar angefangen von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Wir teilen immer falsch, wir sägen immer wieder durch zwischen Altem und Neuen Testament, zwischen Evangelien und Apostelgeschichte und Apostelgeschichte und Briefen, zwischen Briefen des Paulus und denen des Petrus, von der Apokalypse ganz zu schweigen. Und dann sägen wir auch noch durch zwischen Frühbriefen des Paulus und dann Spät- oder Füllebriefen. Und dann gehen wir noch her und sägen nochmal im Epheserbrief, auch den Epheserbrief noch ein, zwei, dieses wunderbare Lebenswerk des Heiligen Geistes. Und wir wundern uns dann, dass auf einmal das Wort Gottes tot wird. Wenn Sie einen Menschen zersägen in viele Stücke, dann ist er auch nicht mehr lebendig. Dann redet das Wort nicht mehr zu uns. In seiner Vielschichtigkeit, in seiner mannigfaltigen Fülle, in seinem unerschöpflichen Reichtum. Längsschnitte. Und ein solcher durchgehender Gedanke Alten und Neuen Testamentes ist die Tempelidee. Zunächst einmal hat Gott das Universum geschaffen als Ausdruck seiner geistigen Gedanken. Aber das, was er da erschuf, was er durch seinen Heiligen Geist erschuf, der über dem Chaos brütete und der die Neuschöpfung der Welt bewirkte, konnte niemals Wohnung seines Geistes sein. Zwar ist es so, dass bis heute alle Zellen, alle Atome und alle Moleküle des gesamten Universums vom Heiligen Geist getragen werden und immer wieder neu in Gang gesetzt werden, sodass die Schöpfung fortbestehen kann. Aber das Universum, die Schöpfung, kann niemals Wohnung des Heiligen Geistes sein. Es ist zwar ein Spiegel der Majestät und der Kraft Gottes, ist aber keine Wohnung seines Heiligen Geistes. Und doch ist der Kosmos das Haus Gottes. Das Zweite, was wir auf diesem Gang der Tempelidee beim Wachsen dieses Gottesgedankes in der Schrift finden, ist das Zelt der Zusammenkunft im Alten Testament. Das Ohel Moed oder das Zelt der Begegnung, wo sich die Herrlichkeit Jehovas traf mit Moses und wo Jehova aus der Schechina, aus der Lichteswolke heraus, mit Moses sprach wie ein Freund mit seinem Freunde. Zelt der Begegnung, Durchbruch des Unerschaffenen in das Erschaffene, Offenbarung des Gottes, der an und für sich in einem unzugänglichen Lichte wohnt, in diesem Kosmos. Verstehen wir es jetzt, warum ganz Israel isoliert werden musste durch unzählige Reinigungsgesetze, damit überhaupt die Schechina Gottes, die Wolke Gottes im Lager Israels, im Zelt der Begegnung erscheinen konnte. Gott wohnte in der Mitte seines Volkes, inmitten des Lagers. Und damit sich die Kraft, die Energie und Herrlichkeit Gottes nicht in einem Vernichtungsschlag entlud, musste ganz Israel geheiligt, gereinigt, gewissermaßen isoliert werden. Anders war es überhaupt nicht möglich, dass der unerschaffene Gott in diesem Kosmos, in Jesus Christus, dem Felsen Israels, sichtbar wurde. Deshalb heißt dieses Zelt, Zelt der Begegnung, Ohel Moed, Zelt der Begegnung zwischen der unsichtbaren Lichteswelt und einem Menschen, der dieser Welt entstammt. Das verkörpert übrigens auch der Stern Israels. Das Dreieck, das von oben nach unten zeigt, deutet die Offenbarung des unsichtbaren Gottes in dieser sichtbaren Welt an. Und das Dreieck, das von unten nach oben zeigt, deutet unsere Begegnung mit dieser Offenbarung Gottes an. Die Suche des Menschen nach Heil, nach Erlösung, nach Göttlichkeit, nach Herrlichkeit, nach Umgestaltung in sein Bild. Beide Dreiecke durchdringen sich. Das wollte der jüdische Stern sagen, den es ja schon im Mittelalter gegeben hat. Das war wirklich ein weiterer Fortschritt der Tempelidee, als das Zelt der Begegnung in der Wüste aufgestellt wurde, das dann später zum festen Tempelhaus in Jerusalem geführt hat. Aber schließlich und endlich kam ein Mann, der von sich sagen konnte: Ihr werdet diesen Leib abbrechen, ich aber werde ihn, diesen Tempel, nach 3 Tagen wieder aufrichten. Und damit meinte er den Tempel seines Leibes. Paulus kann deshalb sagen, in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, körperlich. Er ist der Tempel Gottes. Er ist die Offenbarungsstätte Gottes. Er ist der Träger der Fülle des gesamten Heiligen Geistes. Er war derjenige, der von sich sagen konnte: Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Und so wie es der Leib Jesu Christi während seines Erdenwandels war, so ist es heute die Gemeinde, die da ist, sein Leib, die diesen Auftrag fortsetzt. Als Leib des Christus und als Tempel des Heiligen Geistes. In diesem Leibe Christi ist die Tempelidee zunächst einmal heilsgeschichtlich abgeschlossen. Diese Idee wird dann noch einmal aufgegriffen bei der Weltvollendung, beim Herabkommen des himmlischen Jerusalems, wo Gott selbst in der Mitte seines Volkes wohnen wird und auf der erneuerten Erde, sodass man sagen kann, siehe da, die Hütte Gottes unter den Menschen. Vielleicht verstehen Sie jetzt, dass das hebräische Wort für Geist, Ruach, verwandt ist mit einem anderen hebräischen Wort, es bildet seine Wurzel, Rewach. Und Rewach bedeutet Raum. Ruach heißt Geist, Rewach Raum. In diesen beiden Worten kann man das gesamte Heilsgeschehen im Himmel und auf Erden und unter der Erde, kann man alle Gedanken Gottes zusammenfassen. Dieser Gott, der zunächst glückselig war in sich selbst, dessen Wohlgefallen dann im Sohne war, und der schließlich viele Söhne zur Herrlichkeit führen will, damit er einstmals alles in allen sein könne. Dieser Gott will in Menschen wohnen und er will dem Heiligen Geiste Raum schaffen. Und es ist doch etwas Wunderbares, dass Gott nach der Erhöhung Jesu Christi seinen Heiligen Geist bleibend in den Tempel der Gemeinde ausgegossen hat. Und dass er nun endlich einen Raum gefunden hat, in dem sein Heiliger Geist wirken kann. Der Heilige Geist, der bleibend in uns wohnt. Nicht mehr nur bis zur Erfüllung gewisser Dienstaufträge, wie bei den Propheten, Königen und Werkzeugen des Alten Testamentes, die er dann wieder verließ, sondern bleibend, selbst dann, wenn wir diesen Geist schmähen, betrüben, löschen oder dämpfen. Und in dieser Weise müssen wir von dem Niedrigkeitsweg des Heiligen Geistes sprechen. Es ist wirklich wunderbar, dass der Gott, der in Jesus Christus aus uns die Dämonen der Finsternis ausgetrieben hat, es in uns bewirkt hat, dass wir das Haus unseres Lebens reinigen und schmücken durften in der Kraft seines Heiligen Geistes. Dass er es aber auch verhindert, dass die ausgetriebenen bösen Mächte mit siebenfacher Gewalt zurückkehren und wieder einziehen in das gereinigte Haus. Weil wir nämlich erfüllt sind mit Heiligem Geiste. Und wir einmal das, was Jesus in Matthäus 12, 43 bis 45 lesen, dann werden wir uns eine Frage stellen. Werden wir uns die Frage stellen, wie kommt es, dass Jesus davon spricht, dass er einen Besessenen geheilt hat, dass der Geist auszieht, dass der unreine Geist dann sieben andere Dämonen nimmt, um wiederum in das Haus, das er verlassen hat, zurückzukehren? Und dass es dann heißt, obwohl das Haus des ehemals Besessenen gereinigt und geschmückt ist, kehrt der Dämon mit siebenfacher Gewalt zurück in dieses Haus und bewohnt es aufs Neue. Und das Zweite ist ärger als das Erste. Warum? Dieser Mensch oder die Generation, von der Jesus dort spricht, hat sich zwar darauf verstanden, mit gesetzlichen Mitteln, mit Mitteln der Moral und der Zucht, das Haus des Lebens zu reinigen und zu schmücken, aber war nicht bereit, die Füllung des Heiligen Geistes aufzunehmen. Fromme Dressur, Gesetz und Moral genügen eben nicht. Ganz gewiss sind diese Dinge gut. Ganz gewiss ist es gut, wenn das Lebenshaus gereinigt und geheiligt wird, wenn es geschmückt wird zur Ehre Gottes durch das Gesetz. Aber wenn wir dabei stehen bleiben, stehen wir wie ein Vakuum allem offen, was um uns herum ist in dieser bösen, dem Satan verfallenen Welt. Und wenn man in ein Vakuum ein winziges Löchlein hineinbohrt, wird sofort die umgebende Luft dort wieder hineinströmen. Wir können in dieser Welt des Satans nur bewahrt bleiben, wenn wir erfüllt sind mit Heiligem Geist. Wenn wir das nicht sind, sind wir bestenfalls ein solches Vakuum, ein solcher leerer Raum. Das ist auch der Grund dafür, warum viele Fromme so unglücklich sind, so zerrissen sind, warum sie keine Fülle haben, keine wirkliche Befriedigung, warum sie ständig versuchen, bis an den Rand, bis an den äußersten Rand zu gehen, versuchen, etwas mitzubekommen von der zeitlichen Ergötzung der Sünde und doch nicht abzurutschen und doch noch bei Jesus bleiben zu wollen. Dieser verhängnisvolle Balanceakt, der wird immer wieder nur von Menschen bezogen, die diese Füllung durch das Wort und den Heiligen Geist noch nicht in dieser Weise erlebt haben. Lassen wir uns das von Jesus gesagt sein, persönlich, aber auch für die ganze Gemeinde. Es geht in die Endzeit. Die Dämonen werden auf die Erde herabkommen. Sie sind schon wirksam. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wird immer deutlicher ausgeprägt. Wir leben in einer finsteren, dunklen Welt. Der Gott dieses Kosmos ist nicht der Vater Jesu Christi, sondern der Gott dieses Kosmos ist der Satan, ist noch der Satan. Zwar ist der Vater Jesu Christi der Gott der Götter, aber dieser Kosmos ist noch ein Kosmos der Ungerechtigkeit. Und deshalb ist es völlig vergeblich, unbekehrten Leuten nachweisen zu wollen, dass Gott doch gerecht ist. In der Gegenwart ist Gott noch nicht gerecht. Sonst müsste er auf einen Schlag alle Gesetzlosen und Gottlosen vernichten. Sonst müsste er den Satan beseitigen in dieser Sekunde. Er ist gerecht in Jesus Christus, aber seine Gerechtigkeit wird erst offenbart bei der Wiederkehr und Machtergreifung Jesu Christi. Deshalb heißt es, wir warten auf neue Himmel und auf eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnen werden. In dieser gefährlichen Welt leben wir. Leben wir darin als Vakuum? Israel, die Generation Jesu, hat als Vakuum in diesem Kosmos gelebt. Sie haben zu Pfingsten die Füllung durch den Heiligen Geist nicht angenommen. Und das war ihr Verhängnis. So kehrte die ausgetriebene Dämonie mit siebenfacher Gewalt zurück, obwohl Israel durch das Gesetz das Haus geschmückt und gereinigt hatte.
Ich muss da eben etwas verbessern, weil die Tonbänder laufen. Bruder Google hat eben gesagt, Gott ist noch nicht gerecht.
Gott ist gerecht, er ist der Gerechte, der absolut Gerechte, aber er hat seine Gerechtigkeit noch nicht geoffenbart. Sie ist noch nicht in Erscheinung getreten. Deshalb ist dieser gegenwärtige Kosmos ein Kosmos der Ungerechtigkeit. Damit wir das nur ja nicht falsch verstehen. Und nun möchte ich schließen mit einem Gedanken, der dies noch ein wenig ergänzen soll. Ich möchte noch einmal wiederholen. Die Gemeinde als der Leib des Christus trägt die Fülle der Gottheit und ist das Tempelhaus Gottes, die Behausung Gottes im Geiste. Sie soll als dieser Tempel in der gegenwärtigen Weltzeit die Tugenden, die Wesenszüge dessen verkündigen, der sie berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Paulus sagt das in einer etwas anderen Stelle im Kolosserbrief einmal so. Er sagt, Dank sage dem Vater dafür, erstens, dass er uns passend gemacht hat für das Erbteil der Heiligen in dem Licht. Zweitens, Dank sage dem Vater, dass er uns herausgenommen hat aus der Vollmacht der Finsternis. Und das Dritte, Dank sage dem Vater, dass er uns hineinversetzt hat in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Passend gemacht für das Erbteil der Heiligen in dem Lichte und herausgenommen aus der Vollmacht der Finsternis. So heißt es auch hier bei Petrus, ihr aber seid eine auserwählte Generation, eine königliche Priesterschaft, eine von Gott abgesonderte oder heilige Nation, ein Volk des Erbbesitzes. Wir sollen ja wissen, um das Erbe Jesu, das er in seinen Heiligen hat. So formuliert es Paulus im Epheserbrief. Damit wir die Tugenden oder die Wesenszüge dessen verkündigen können, der uns berufen hat, aus der Finsternis heraus in sein wunderbares, wesenhaftes Licht. Und diesen Gedanken der Erfüllung mit Geist und des raumschaffenden Prinzips des Heiligen Geistes möchte ich zum Abschluss mit einem Gedanken aus 1. Mose 9 noch abrunden. Vielleicht habe ich schon einmal hier darüber gesprochen, aber wir werden uns gerne daran erinnern lassen. 1. Mose 8 vielmehr. Dort heißt es am Ende der Sintflut, und es geschah nach Verlauf von 40 Tagen, da öffnete Noah das Fenster der Arche, das er gemacht hatte, und ließ den Raben aus. Und der flog hin und wieder, bis die Wasser von der Erde vertrocknet waren. Wir dürfen hier einmal Noah in der Bedeutung seines Namens sehen als einen prophetischen Darsteller Gottes. Denn Noah heißt der zur Ruhebringer oder der Tröster. Es ist dasselbe, was im Neuen Testament mit dem Wort Parakletos von dem Heiligen Geist gesagt wird, dem Fürsprecher, dem Tröster, dem zur Ruhebringer, von dem Gott, der seinen Tröster, den Heiligen Geist aussendet. Aus diesem Grunde muss dann Noah das Vorbild Gottes, später auch das Bild des Geistes, die Taube aussenden. Es ist ein wunderbares Modell dieses raumsuchenden Gottes, der Raum schaffen will in dieser Welt des Bösen, des Chaos für seinen Heiligen Geist. Zunächst einmal schickt Noah den Raben aus. Der fliegt hin und her, bis die Wasser von der Erde vertrocknet waren, aber er kommt nicht zurück. Wir dürfen in diesem Raben, der ja nach dem Hebräischen der Schwarze heißt, der Dunkle, der Finstere, etwas sehen vom Fall des Satans, der von Gott weggegangen ist und der nicht zurückkam. Und von dem Chaos, das infolge des Falles des Satans entstanden ist. Wir lesen ja in 1. Mose 1, Vers 1 von diesem Chaos. Wir lesen davon, wie die Erde Wüste und leer war, Tohu Wabohu, öde und inhaltlos, Chaos, Trümmerstätte und wie dann der Heilige Geist brütend über der Tiefe, über dem Chaos schwebte, um ein Neues zu schaffen. Und deshalb heißt es auch in diesem Vorbild weiter, und er ließ die Taube von sich aus. Die Taube, ein Bild des Heiligen Geistes. Denken wir daran, dass die Taube auf Jesus herabkam, als er seine messianische Ausrüstung empfing, die Fülle messianischen Geistes bei seiner Taufe im Jordan, und in Gestalt einer Taube sahen die Menschen, wie der Geist auf ihn herabschwebte. Er ließ die Taube von sich aus, um zu sehen, ob die Wasser sich verlaufen hätten von der Fläche des Erdbodens. Aber die Taube fand keinen Ruheplatz für ihre Fußsohle und kehrte zu ihm in die Arche zurück. Ich sehe hierin, in dieser ersten Aussendung der Taube, einen ersten heilsgeschichtlichen Prozess. Gott sendet zum ersten Mal seinen Heiligen Geist aus, als dieser Kosmos zu einem Trümmerfeld geworden war. Als er zu einem Chaos geworden war, infolge des Sturzes des Satans. Als die Erde Wüste und leer war, Tohu Wabohu. Als das Tehom, die Tiefe, die furchtbare, rauschende Wasserflut des Urchaos alles bedeckte. Ich möchte die Stelle noch einmal wiederholen, wie sie in 1. Mose 1 nach dem Urlaut so wunderbar heißt. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde ward Wüste und leer. Und Finsternis lagerte über der Tiefe, über der Urflut, über dem Chaos. Und der Geist Gottes schwebte brütend wie ein Vogel über den Wassern, über dem Chaos. Und Gott sprach, Licht werde. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, der auch hier in 1. Mose 1 wie ein brütender Vogel gesehen wird, der über der Urflut, über dem Chaos schwebt, um ein Neues, eine neue Schöpfung hervorzurufen. Aber der Heilige Geist findet in dieser Schöpfung keinen Ruheplatz, keinen Wohnort, keinen Raum. Er kann sie nicht bis ins Letzte und bis ins Tiefste bewohnen. Wenn er sie auch in ihren Elementen und Bausteinen trägt, erhält, fortgestaltet. Das ist etwas ganz anderes. Sie kehrte zu ihm in die Asche zurück, denn die Wasser waren noch auf der Fläche der ganzen Erde. Das Chaos waltete noch. Und er streckte seine Hand aus und nahm sie und brachte sie zu sich in die Asche. Und er wartete noch 7 andere Tage. Gott kann warten. Gottes Heilsplan vollzieht sich nicht in einem Nu, sondern vor diesem Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre und vor ihm sind 1000 Jahre wie ein Tag. Er ist der Gott, der in Christus Jesus die Äonen geschaffen hat, die Heilszeiten, in denen er seinen heiligen Gedanken Raum verschafft. Und deshalb heißt es hier auch von seinem Vorbild, von Noah, und er wartete noch 7 Tage. Und nun kommt die 2. Aussendung der Taube. Und er ließ die Taube zum 2. Mal aus der Asche. Und die Taube kam zu ihm um die Abendzeit. Und siehe, ein abgerissenes Olivenblatt war in ihrem Schnabel. Was ist denn der 2. Vollzug des Heiligen Geistes in dieser Welt? Was ist der 2. heilsgeschichtliche Prozess? Was ist der 2. Tempelbau, den Gott in dieser Welt errichten wird? Das ist das Heilsgeschehen in Israel. In einer wunderbaren Weise hat dieser Gott schon im Alten Testament durch seinen Geist sich Israel als ein heiliges Volk von Priestern und Königen zubereiten wollen, zu einem Tempel Gottes in dieser Welt, zu einem Eigentumsvolk unter allen anderen Völkern der Erde, die anderen Göttern untergeordnet waren. Aber Jehova, der Gott Israels, der Heilige Israels, der Felsen Israels, Jesus Christus selbst, unser hochgelobter Herr, hat im alten Bunde hier wieder um die Tempelidee durchsetzen wollen. Heiliger Geist, der dieses Volk gestalten wollte. Aber ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, bleiben konnte der Geist nicht im Volke der Wahl. Lesen Sie einmal im Alten Testament nach. Da werden zwar auch die Könige, die Priester und die Propheten von Zeit zu Zeit mit Geist Gottes ausgerüstet. Der Geist kommt über sie, er treibt sie vorwärts zu Aktionen, er setzt sie ein. Und wenn sie ihre Dienstaufträge vollendet haben oder wenn sie Gott in irgendeiner Weise ungehorsam sind, dann zieht sich dieser Geist wieder zurück. Das ist im Alten Testament und aus diesem Grunde sagt Jesus: Der Geist ist noch nicht in dieser Welt. Ich kann ihn erst senden, wenn ich verherrlicht bin und wenn ich zum Vater gegangen bin. Das soll heißen, ich kann den Heiligen Geist erst bleibend in die Welt senden, wenn ich das Sühneleiden vollbracht habe und wenn ich zur Rechten des Vaters erhöht worden bin. Was bringt die Taube mit um die Abendzeit, als sie nun zum 2. Mal zu Noah zurückkehrt? Ein abgerissenes Olivenblatt. Das Olivenblatt ist ja das erste sichtbare Zeichen neuen Lebens in dem Ölbaum, in dem Olivenbaum, der ja ein Bild Israels ist, nach Römer 11. Wir finden dort dieses wunderbare Bild von dem Ölbaum, der Israel ist. Und dieser Ölbaum hat Leben bekommen. Nach der großen Flut zeigt sich hier ein frisches, neues Blatt, so heißt es im Hebräischen. Ein eben herausgesprostes Blatt, und das reißt die Taube ab und bringt es Noah mit. Israel, beziehungsweise die Heiligen und Auserwählten in Israel, die im Glauben standen, diejenigen, die uns in Hebräer 11 genannt werden etwa, das sind diejenigen, die der Heilige Geist als eine erste Frucht aus dieser dem Tode geweihten Welt dem Vater zurückbringt. Wir lesen ja in Hebräer 11, dass sie das Leiden erduldeten im Glauben an den kommenden Messias und dass sie eine bessere Auferstehung erwarteten und dass sie einmal zusammen mit uns, den Gliedern seines Leibes, vollendet werden. Abgerissenes Olivenblatt. In einer Welt des Todes, wo alle Bäume erstorben sind, grünt ein erster Baum, der Olivenbaum Israel. Und der Heilige Geist im Bild der Taube reißt ein grünes Blatt ab und zeigt es Noah. Und Noah wird dadurch gewiss, dass die Wasser zurückgehen, dass sich neues Leben zu regen beginnt in dieser Welt und dass bald das große Gericht beendet sein wird. So wie der Vater sich an diesem Erstlingsvolk Israel und an seinen Heiligen, Glaubenden und Auserwählten vergewissern konnte, dass neues Leben in diesem alten, dem Tode geweihten Kosmos entstanden war. Es war nicht umsonst, was der Heilige Geist in Israel bewirkt hatte. Sie kam um die Abendzeit und hatte ein abgerissenes Olivenblatt in ihrem Schnabel und dann die dritte Aussendung des Geistes. Und Noah erkannte, dass die Wasser sich verlaufen hatten von der Erde. Und er wartete noch 7 andere Tage und ließ die Taube aus und sie kehrte von nun an nicht wieder zu ihm zurück. Und das ist nun das, wovon wir heute die ganze Stunde gesprochen haben. Die Aussendung, die bleibende Sendung des Heiligen Geistes nach der Erhöhung Jesu Christi. Dass er den Geist gesandt hat, der in uns bleibt, der den Tempel der Gemeinde erfüllen und vollenden will, der in uns bleibt mit unaussprechlichen Seufzern, selbst dann, wenn wir beten, weil er unter der Schwachheit unserer frömmsten Dinge leidet. Und der uns vertritt gottgemäß bei dem Vater. Er bleibt in uns. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, dieses Wunder Gottes. Und alle Engel, Fürstentümer und Gewalten, die ganze unsichtbare Welt, möchte dieses Geheimnis erkennen, bestaunen, möchte etwas davon wissen, wieso das möglich ist, dass Menschen auf Erden Träger des Heiligen Geistes sind. Die Menschen, die auf Erden sind, gehören von Rechts wegen dem Satan. Und zwar durch die Sünde, durch das Gesetz der Sünde und des Todes. Deshalb musste uns Gott durch den Tod seines Sohnes aus der Rechtsbefugnis der Finsternis erst loskaufen, damit wir sein Erbteil würden, sein Tempel, sein Leib, erfüllt mit Heiligem Geist. Es ist ein wunderbares Wort. Der Geist kam nicht mehr zu ihm zurück. Er kommt zu Gott zurück, aber erst dann, wenn Christus die Gemeinde seinem Gott und Vater darstellen wird, ohne Flecken, ohne Runzeln und ohne dergleichen etwas, wenn er sagen wird, siehe, ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. Und das sollte uns auch offen machen für die Ermahnungen des ersten Teils in 1. Petrus 2. Leget nun ab, wachset, bis hin zur voller Rettung. Verkündiget die Tugenden, die Wesenszüge dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis zu in sein wunderbares Licht, denn ihr seid Tempel des Heiligen Geistes, Offenbarungsstätte des unsichtbaren Gottes und seines Messias.